Liebe Hörerfamilie, es grüezi und ein herzliches Willkommen zu der nächsten Sendung mit dem Titel Hoffnung auf den Herrn im Alten Testament. Das heilige Jahr 2025 steht unter dem Motto Pilgerschaft der Hoffnung. Mit der Geburt Jesu vor 2025 Jahren begann eine Geschichte der Hoffnung, die die Welt nachhaltig verändert hat. Doch wie sieht unsere Hoffnung heute aus? In einer Zeit, in der wir auf Lösungen für die Klimakrise hoffen und den Frieden in Konfliktgebieten wie der Ukraine und Gaza herbeisehnen, stellt sich die Frage, hat sich unsere Hoffnung verweltlicht? Ist sie kleiner und säkularisiert geworden im Vergleich zu den früheren Zeiten, in denen sie stark auf das Jenseits und die große Erlösung ausgerichtet war? Im Alten Testament spielt Hoffnung eine zentrale Rolle, auch wenn viele von uns glauben, dass der Gott des Alten Testaments ganz anders ist als der Gott des Neuen Testaments. Oft wird der Gott des Alten Testaments als zornig und strafend wahrgenommen, während der Gott des Neuen Testaments als liebend und barmherzig gilt. Doch wo liegt der Ursprung der Hoffnung und wie hat sie sich bis heute entwickelt? Um diesen Fragen nachzugehen, freuen wir uns, heute Professor Dr. Tobias Herner bei uns zu haben. Er ist gebürtiger Schweizer, hat in Luzern und Jerusalem Theologie studiert und wurde 2008 zum Priester geweiht. Seit 2021 ist er Prorektor für Lehre und Lehrstuhlinhaber für Einleitung und Exegese des Alten Testaments an der Kölner Hochschule für katholische Theologie. Nun heiße ich Sie, lieber Professor Dr. Tobias Herner, ganz herzlich willkommen und wir freuen uns auf Ihr Referat zum Thema Hoffnung auf den Herrn im Alten Testament.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn man nach Hoffnung fragt, nach Hoffnung sucht, dann ist man beim Alten Testament am richtigen Ort. Das Alte Testament ist getragen, gedrängt von Hoffnung. Es ist voll von Texten der Hoffnung. Und es beginnt eigentlich schon ganz am Anfang, wenn wir das Alte Testament, die Bibel aufschlagen, die erste Schöpfungserzählung in Genesis 1 ist ein Text der Hoffnung. Wir hören oder lesen diesen Text von der Erschaffung der Welt in 7 Tagen, vielleicht normalerweise eher als ein Text, wo es um den Anfang, den Ursprung der Welt geht, aber es geht eben auch oder vielleicht sogar noch mehr in diesem Text um darum, wie Gott die Welt nicht nur erschaffen hat, sondern eben auch lenkt und auf ein Ziel hin lenkt. Ja, es geht um das Ziel, auf das hin wir unterwegs sind. Das kommt in dem Text zum Ausdruck in dem 7. Tag, ja, der Schabbat, der 7. Tag, der Tag, an dem Gott ruht, wo er die Welt zur Vollendung führt. Ja, Vollendung, das ist etwas, was noch aussteht, worauf wir eben hoffen, eben das Ziel der Schöpfung. Dieses Ziel kommt da in den Blick. Und deshalb ist es ein Text der Hoffnung darauf, dass eben, wie der Text 7-mal wiederholt, alles gut oder sogar sehr gut ist. Oder eben in dieser Perspektive der Hoffnung kann man sagen, sehr gut wird. Ja, wir wissen, wir leben nicht in einer Welt, in der alles gut oder sehr gut ist, aber es wird. Das ist die Hoffnung, die dieser Text zum Ausdruck bringt. Und da könnte man jetzt den ganzen Bibel entlang gehen, aber ich möchte jetzt zu einer Gestalt kommen, um die wir quasi nicht herumkommen, wenn wir vom Alten Testament reden und wenn wir von der Hoffnung reden. Es ist Abraham, der aufbricht auf einen Weg, sein ganzes Leben wird ab dem Moment, wo er von Gott gerufen wird, zu einem Pilgerweg der Hoffnung, als Gott ihm sagt, geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham macht sich auf den Weg und er bleibt eben eigentlich den ganzen Rest seines Lebens auf dem Weg. Eben er ist wirklich die Gestalt der Hoffnung oder des Pilgers der Hoffnung im Alten Testament, weil er eben zwar in dieses Land kommt dann, das Gott ihm verheißt, aber eben nur als Fremder, als Durchreisender oder als Fremder, der sich dort aufhält, erst am Ende des Lebens dann, eben als er, oder gegen Ende des Lebens, als er für seine Frau Sarah, als sie stirbt, ein Grab dort kauft, beginnt sich diese Hoffnung gewissermaßen zu erfüllen, dass wenigstens eben für seine Frau und dann auch für ihn eine Grabstätte gibt in diesem Land. Aber das Land ist nicht ihm. Ja. Er bleibt da quasi nur Durchreisender. Und auch die Nachkommen, ja, die er sieht zwar eben Nachkommen, zuerst den Ismael und dann den Isaac, aber es bleibt Hoffnung, es ist noch nicht sichtbar, dass sich das erfüllt, was Gott ihm verheißt, aber Abraham ist sein ganzes Leben getragen von der Hoffnung auf das, was Gott ihm verheißt.
Die christliche Hoffnung auf eine Gemeinschaft mit Gott vor und nach dem Tod, welche Halt und Zuversicht gibt, kommt auch und gerade in der Kirchenmusik zum Ausdruck. Besonders ein Komponist hat diese Hoffnung vertont, Anton Bruckner. Von Selbstzweifeln und Ängsten geplagt, fand er Hoffnung und Halt im katholischen Glauben. Und so hörten wir einen Auszug aus seinen ersten bedeutenden Werken der D-Moll-Messe und konnten so einen Moment die Gedanken von Professor Dr. Tobias Hähner über die Hoffnung im Alten Testament in unserem Herzen nachklingen lassen. Wir freuen uns nun auf den zweiten Teil.
Eine zweite Gestalt, wir könnten da eben natürlich viele aufzählen, aber eine zweite Gestalt der Hoffnung, die ich nennen möchte, ist Mose. Ja, da gibt es einen direkten Zusammenhang natürlich, ja, weil eben bei Mose geht diese Geschichte der Hoffnung in eine neue Etappe über, ja, es hat sich erfüllt, was Gott Abraham verheißen hat in Bezug auf die Nachkommenschaft, ja, die Nachkommen Abrahams sind zu einem Volk geworden, aber außerhalb des Landes, ja, leben in Ägypten in der Fremde, und Mose führt sie in Richtung dieses Landes, ich sage in Richtung, weil Mose selber ja dieses verheißene Land nicht erreicht. Auch er ist in diesem Sinne ein Pilger der Hoffnung, der auf diese Hoffnung hin lebt, die er selber nicht mehr erfüllt sieht. Das heißt eben, das ist quasi dann die Pointe, am Ende seines Lebens sieht Mose ja das Land, das Gott ihm, beziehungsweise eben dem Volk, das er führt, verheißen hat, aber er geht selber nicht hinein, er stirbt mit dem Blick auf das Land. So lesen wir eben am Ende der fünf Bücher Mose, am Ende des Buches Deuteronomium im 34. Kapitel. Mose stieg aus den Steppen von Moab hinauf auf den Nebo, den Gipfel des Pisgah gegenüber Jericho, und der Herr zeigte ihm das ganze Land. Er zeigte ihm Gilead bis nach Dan hin, ganz Naphtali, das Gebiet von Ephraim und Manasse, ganz Judäa bis zum Mittelmeer, den Negev und die Jordan-Gegend, den Talgraben von Jericho, der Palmenstadt bis Zoar. Der Herr sagte zu ihm: Das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe mit dem Schwur. Deinen Nachkommen werde ich es geben. Ich habe es dich mit eigenen Augen schauen lassen. Hinüberziehen wirst du nicht. Und dann stirbt Mose, der eben sein ganzes Leben lang unterwegs war als ein Pilger der Hoffnung, der gehofft hat und durch diese Hoffnung ein ganzes Volk mitgezogen hat, gewissermaßen mitgenommen hat auf diesem Pilgerweg. Und das Volk zieht dann ein unter Josua in dieses verheißene Land. Und Mose, seine Hoffnung erfüllt sich darin, dass er dieses Land sieht, gewissermaßen mit seinen Augen betritt. Und ich möchte noch eine dritte solche Gestalt der Hoffnung im Alten Testament nennen. Ich könnte diese Reihe noch lange fortsetzen, aber ich möchte mich mit einer dritten Gestalt begnügen. Und das ist Hannah, die Mutter von Samuel, die Frau des Elkana. Und wenn ich sage eben Mutter von Samuel, dann ist schon eigentlich das Wesentliche ausgesprochen, warum eben Hannah eben auch eine Gestalt der Hoffnung ist, weil sie ja eben als unfruchtbar gilt. Sie hat ihr Leben lang gehofft, eben, dass ihr ein Kind geschenkt wäre. Und das erste Buch Samuel berichtet davon, wie sie eben mit ihrem Mann Jahr für Jahr pilgert nach Jerusalem, beziehungsweise eben nach Shiloh, wo damals das Heiligtum ist, und zieht nach Shiloh hinauf und betet dort zu Gott und ist irgendwo verzweifelt, aber auch hoffnungsvoll eben in ihrem Gebet. Und schließlich spricht ihr der dortige Priester Eli, der sie eben da so beten sieht und meint sogar, sie sei betrunken, aber dann eben von ihr erfährt, dass sie eben so inständig betet. Dieser Eli spricht ihr dann zu, eben, dass ihre Hoffnung erfüllt werde und sie ein Kind gebären werde. Und so ist es dann auch. Und kaum ist der Samuel entwöhnt, bringt sie ja dieses Kind wieder eben hinauf nach Shiloh zum Heiligtum, damit dieses Kind von da an als Gottgeweihter im Tempel lebe und dort den Dienst erfülle. Und Hannah spricht dann ein Loblied vor Gott und sagt, mein Herz ist voll Freude über den Herrn, erhöht ist meine Macht durch den Herrn und so weiter. Das ist das Loblied der Hannah im zweiten Kapitel des ersten Samuel-Buches, ein Loblied, das ja dann eine Entsprechung findet im Loblied der Maria, im Magnificat des Neuen Testamentes. Und Hannas Loblied ist gewissermaßen das Magnificat des Alten Testamentes. Es gibt viele Bezüge, viele Ähnlichkeiten. Ein Loblied, das eben auch Ausdruck ist der Hoffnung, von der und mit der Hannah ihr Leben lang gelebt hat, und eine Hoffnung, die sie dann eben in der Geburt ihres Sohnes Samuel erfüllt sieht.
Das Leben und die Kompositionen von Anton Bruckner wurden immer wieder mit der christlichen Hoffnung geprägt. So auch im Christus Factus ist. Professor Dr. Tobias Hähner vertieft nun im dritten Teil seine Ausführungen zum Thema Die Hoffnung auf den Herrn im Alten Testament. Viel Freude und Erbauung.
Da haben wir jetzt einen kurzen Blick geworfen auf drei Gestalten der Hoffnung: Abraham, Mose und Hannah. Und eben, man könnte diese Reihe jetzt weiterführen. Die biblischen Gestalten sind Gestalten der Hoffnung, wie ich jetzt versucht habe zu zeigen, anhand dieser drei Beispiele. Und ich möchte nun auch noch drei Texte der Hoffnung vorstellen und möchte dazu zunächst auf einen Psalm eingehen, Psalm 130, der beginnt mit: Aus den Tiefen rufe ich her zu dir, Mima Amakim im Hebräischen. Und dann aber eben sich dem zentralen Thema der Hoffnung zuwendet ab dem 5. Vers, wo es heißt: Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, ich warte auf sein Wort. Meine Seele wartet auf meinen Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Ja, mehr als Wächter auf den Morgen. Israel, warte auf den Herrn, denn beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen aus all seinen Sünden. Und was mich eben anspricht an diesem Psalm, ist, wie eben dieses Motiv der Hoffnung veranschaulicht wird mit dem Bild des Wächters oder der Wächter, die in der Nacht auf den Morgen warten. Ja, man weiß, der Morgen kommt, aber tatsächlich die Dunkelheit, vielleicht auch die Kälte, spricht quasi immer alles dagegen. Ja, aber man weiß aus der Erfahrung, es wird morgen werden. Ja, und man kann am Lauf der Gestirne in der Nacht quasi, ja, wenn man die sie kennt, ablesen, ja, wie lange es noch dauern wird. Und das scheint mir ein so starkes und entsprechendes Bild zu sein, eben für das, was Hoffnung bedeutet, diese Gewissheit zu haben. Selbst eben, wenn es dunkel ist, wenn alles dagegen zu sprechen scheint, weiß ich, meine Hoffnung wird sich erfüllen. Psalm 130 also als ein Beispiel für einen Text der Hoffnung im Alten Testament. Dieses Wort Hoffnung kommt nicht so oft vor im Alten Testament, aber eben die Sache selber, Hoffnung ist etwas, ein zentrales Element, ist quasi alle Texte, kann man sagen, sind eigentlich im Alten Testament getragen von der Hoffnung, dass eben Gott seine Verheißungen, seine Zusagen erfüllen wird. Und so möchte ich von den Psalmen auch noch übergehen zu den Propheten und möchte als ein Beispiel den Text aus dem zweiten Kapitel im Buch Jesaja nehmen. Das ganze Buch Jesaja ist auch ein Buch der Hoffnung. Ja, wir haben diese sehr starken Texte, die in der Liturgie, in der Adventszeit vorkommen. Tröste, tröste mein Volk in Jesaja 40, und dann geht es weiter. Mache dich auf und werde Licht und so weiter. Diese ganzen Motive der Bilder der Hoffnung in, kann ich sagen, zweiten Teil des Buches Jesaja ab Kapitel 40. Aber es gibt eben schon am Anfang des Buches in den ersten Kapiteln starke Bilder, Texte der Hoffnung. Und zwei dieser Texte möchte ich hier mit Ihnen anschauen und Ihnen vorstellen. Und der erste Text ist Jesaja 2, die sogenannte Völkerwallfahrt zum Ziel. Und so heißt es, das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat, am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg des Hauses des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge. Er überragt alle Hügel, zu ihm strömen alle Nationen. Viele Völker gehen und sagen, auf, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen Wegen, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion geht Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird Recht schaffen zwischen den Nationen und viele Völker zurechtweisen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht das Schwert Nation gegen Nation. Sie erlernen nicht mehr den Krieg. Haus Jakob, auf, wir wollen gehen im Licht des Herrn. Ja, Jesaja 2, die Völkerwallfahrt zum Zion, ein Text der Hoffnung. Und es sind verschiedene Bilder der Hoffnung, die hier vorkommen. Das zentrale Bild oder das quasi prägende Bild, eben was in den Bibelübersetzungen dem Text den Titel gab, die Völkerwallfahrt. Also dieses Bild von einer Wallfahrt, wo nicht nur Einzelne, sondern ganze Völker, Nationen sich auf den Weg machen hinauf nach Jerusalem. Ja, Zion meint ja diesen Berg oder diesen Ort, vielleicht besser gesagt in Jerusalem, wo der Tempel stand und was eben in der Theologie des Buches Jesaja so etwas wie der Mittelpunkt der Welt eigentlich darstellt, weil dort Gott präsent ist, aber die Völker machen sich auf, klar, eben um Gott zu begegnen, aber eben auch, weil von dort, das hören wir am Ende dieses Textes, eben das Licht ausgeht. Und dieses Licht ist Gottes Weisung, also die Torah, die er Israel gegeben hat, Berg Sinai, und die ein Licht ist, weil sie eben Gerechtigkeit erschafft. Dieses Licht also ist das Recht und die Gerechtigkeit, die von dort ausgeht, die dort gelebt wird und dann wie ausstrahlt auf die ganze Welt. Und dann eben ein weiteres Bild, das ja wie sehr viel so Nachwirkung gezeigt hat, was wie zu Sprichwort geworden ist, Schwerter zu Pflugscharen. Wenn es eben da heißt, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Eben ein Sprichwort, aber auch ein Motto der Friedensbewegung nach, vor allem eben dann auch in einem Nachgang zum Zweiten Weltkrieg, nach diesen furchtbaren Gemetzel, ja, diesen zwei Weltkriegen, dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, diese furchtbare Gemetzel, diesen Kriegen, wurde diese Vision aus Jesaja zu einem Bild der Hoffnung, dass eben gläubige Menschen, aber auch Menschen eigentlich ohne christlichen oder jüdischen Glauben angespornt hat, an den Frieden zu glauben, dass wir als Menschen ja fähig sind, gewissermaßen zu lernen oder eben umzudenken, zu merken, das wollen wir nie mehr, dass es einen solchen Krieg gibt und wir wollen eben jetzt diesen Moment in der Geschichte nutzen, um einen neuen Anfang zu setzen, uns auf den Frieden hin zu bewegen. Also das ist dann eben in der, kann man sagen, in der Wirkungsgeschichte, gerade auch im 20. Jahrhundert, das zentrale Element des Textes geworden, die Hoffnung auf einen Frieden zwischen den Völkern und eine Hoffnung, die vielleicht heute auch wieder ja, genährt werden muss, nach der wir wieder neu suchen müssen. Ja, wenn wir sehen, es gibt zwar nicht mehr diese ja, Zentrierung von Gewalt und Krieg auf einen Punkt, eben wie im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, wo eben quasi alles, eben die ganze Kriegsmaschinerie sich auf zwei Mächte konzentriert, die gegeneinander gekämpft haben. Aber heute haben wir quasi eben Papst Franziskus spricht zu einem dritten Weltkrieg in Raten, so hat er so, und diese Wahrnehmung, ja, dass eben die Welt so immer wieder oder immer mehr in kriegerische Auseinandersetzung hineinschlittert. Gerade in einer solchen Zeit, in einer solchen Wahrnehmung, ist so ein Text wie aus Jesaja sehr wichtig, weil er uns auf das hin orientiert, auf die Hoffnung, auf Frieden. Es gibt aber noch einen zweiten Text, etwas später im Buch Jesaja, wo auch es in gewisser Weise um Frieden geht, in einem bisschen anderen, von einer anderen Seite her betrachtet. In Jesaja 11, im 11. Kapitel. Dieses 11. Kapitel beginnt auch mit einer Weissagung, die ja sehr bekannt ist und die auch wir aus der Adventszeit gehen. Ja, wir lesen diesen Text oft als eine Weissagung auf die Geburt Jesu hin. Aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor. Ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Und dann wird eben diese Hoffnungsgestalt beschrieben, errichtet nicht nach dem Augenschein, sondern errichtet in Gerechtigkeit. Also auch hier dieses Motiv der Gerechtigkeit, die durch den Gesalbten Gottes kommt. Und dann aber haben wir noch ein weiteres Element. Eben wird dann gesagt, Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften, die Treue, der Gürtel um seine Lenden. Und dann der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leidet sie, Kuh und Bärin nähren sich zusammen, ihre Jungen liegen beieinander, der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter und zur Höhle der Schlange streckt das Kind seine Hand aus und tut nichts Böses, und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie die Wasser das Meer bedecken. Das ist dieser Text aus Jesaja 11, auch hier geht es um Frieden. Man spricht hier eben im Zusammenhang mit diesem Text vom sogenannten Tierfrieden. Ja, wenn da beschrieben wird, wie Raubtier und Beutetier, also eben Wolf und Lamm, Panther und Böcklein, Kalb und Löwe, und so weiter, eben diese quasi Gegensätze, ja, in der Tierwelt, dann da eben friedlich beieinander sind. Und manchmal wird dieser Text so verstanden, so ausgelegt, dass es auch hier eigentlich um den Frieden zwischen Menschen geht, ja, dass diese Tiere symbolisch oder metaphorisch zu verstehen sind, als eben entgegengesetzte, voreinander feindliche Mächte, die jetzt eben zum Frieden finden. Das ist also um Menschen oder um Völker geht, die da Frieden finden. Und das kann sein, dass das mit hineinspielt, aber ich glaube, dass man diesen Text auch tatsächlich so verstehen kann, dass eben das, worum es in Jesaja geht, diese Vision des Friedens, dass die sich eben auf die ganze Schöpfung ausweitet. Ja, wir sind ja als Menschen nicht allein auf dieser Welt, sind Teil der Schöpfung. Und wie es eben in Römerbrief, im 8. Kapitel heißt, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Erscheinen der Söhne Gottes. Ja, die ganze Schöpfung hofft darauf, dass Friede wird. Friede unter den Menschen, die aber ein Friede, der aber eben dann ausstrahlt auf die ganze Schöpfung. Und mir scheint, dass es hier in Jesaja eben auch darum geht, ja, dass deshalb von diesem Tierfrieden, das ist die sogenannte Tierfriede hier beschrieben wird, eine Hoffnung auf einen Frieden, der vom Menschen auf die ganze Schöpfung hin ausstrahlt. Und damit sind wir eben wieder da, wo ich begonnen habe, ja, dass eben schon am Anfang in Genesis 1 es um Hoffnung geht, Hoffnung auf eine Vollendung, eben dass alles gut oder sogar sehr gut wird. Genau das wird eigentlich hier bei Jesaja wieder aufgegriffen, ja, dass wir als ganze Schöpfung unterwegs sind zu einem Ziel, dass wir eben mit Vollendung umschreiben können, aber eben auch mit Frieden, ja, mit einer Harmonie, die wir suchen und finden werden unter den Menschen, aber auch mit allem, was eben von Gott geschaffen ist. Und damit möchte ich eigentlich meinen so Rundgang, kleinen Rundgang durch die Hoffnung im Alten Testament beenden. Ich hoffe, Sie haben da etwas Impulse bekommen, zu sehen, dass das ganze Alte Testament getragen ist von der Hoffnung, dass wir aus diesen Texten selber auch gerade auch für unsere heutige Zeit Hoffnung schöpfen können. Und so möchte ich zum Schluss auch mit Ihnen diese Hoffnung bitten und diese Hoffnung zum Ausdruck bringen, indem ich Ihnen Gottes Segen zusage. Und so segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Ein großes Vergelt's Gott, lieber Professor Tobias Herner, für Ihre tiefgründigen, inspirierenden Einblicke in die Hoffnung im Kontext des Alten Testaments. Ihre Zeitreise zum Ursprung der Tugend der Hoffnung und die damit verbundene Entwicklung bis zur heutigen Zeit haben uns einen neuen Zugang zur Hoffnung eröffnet. Zumindest für mich persönlich. Ich hoffe auch für die Zuhörerschaft. Und ich bin auch überzeugt, dass Ihre Betrachtung vielen Zuhörerinnen und Zuhörern eine tiefere Dimension der Hoffnung vermittelt hat. Ein großes Dankeschön für Ihre wertvollen Informationen und Gedanken. Wir wünschen Ihnen, lieber Professor Dr. Herner, in Ihrem priesterlichen Dienst, Ihrer wissenschaftlichen Arbeit und Ihrer Medienpräsenz im Weinberg des Herrn viel Segen und Schutz an der Hand Marias.
Vielen Dank, Ihnen auch alles Gute.
Danke vielmals.
Liebe Hörerfamilie, ich möchte mich bei Ihnen mit einem Psalmvers 63,9 verabschieden und möge dieser Gedanke Sie begleiten und stärken. Hoffet auf Gott alle Zeit. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Grüezi Gott, am Mikrofon ist Andrea Warti gsi.